Schneeweiß und Rosenrot, Rock'n'Roll, Heavy Metal, Kultur und das Leben, der fetzige Podcast mit Cora und Shake. Gut, dann starten wir rein.
Starten wir.
In die frohe Stunde.
Genau.
Ja, genau.
Die frohe Stunde.
Servus, ihr Lieben.
Hallo.
Ich bin die Shake und die Cora ist auch da. Weil ohne die Cora geht's natürlich nicht. Wir sind Schneeweiß und Rosenrot. Und wir haben schon gesagt, wir starten jetzt rein in die frohe Stunde.
Ja.
Wir sind beide extrem
froh,
energiegeladen. Froh. Wir sind beide extrem froh,
dass wir hier sind.
Ja, genau. Und ihr seid hoffentlich extrem froh, dass ihr zuhört.
Und
das wäre natürlich toll.
Energiegeladen sind wir jetzt. Den ganzen Tag über waren wir weniger energiegeladen, glaube ich.
Ja.
Weil wir beide so überarbeitet sind, so hoffnungslos. Genau. Aber jetzt geht's
der
los.
Podcast ist wie immer natürlich wie so eine kleine Vitaminspritze.
Genau.
Das ist wie so ein kleiner Doping-Effekt. Kurz vorm Schlafergehen hervorragend.
Ja. Ich trinke übrigens auch wieder meinen Kaffee heute.
Hey, ich war kurz davor, echt? Dass ich mir auch einen mache, aber ich muss morgen um 5 Uhr aufstehen.
Oh, ja, das ist dann...
Weil ich Frühdienst habe und dann hatte ich auch Angst, dass ich meinen Schlaf aufs Spiel setze, wenn ich mir jetzt einen Kaffee einzwirbel.
Ja, da kannst du dann gleich gar nicht schlafen, ne?
Nee. Deswegen spare ich mir den halt und kämpfe mich so durch. Ich habe, das könnt ihr jetzt draußen nicht sehen, aber ihr habt so Streichhölzer in die Augenlider.
Ja, ich sick's. Also die Shake hat das einfach durchgezogen. Ne? Also ich kannte das nicht, aber die Shake ist da knallhart.
Das bleibt jetzt so bis März. Die Konstruktion in meinen Augenlidern.
Die Shake hat mir vorhin im Off nur den Tipp gegeben mit den Streichhölzer. Ich hab's probiert. Es hat nicht funktioniert.
Ja, das muss man schon im Kreuz haben, die Streichhölzer.
Wer schön sein will, muss leiden. Das ist
ja, genau. Und wer wach bleiben will, auch. Ach Gott, ja, genau. Also ihr hört es ja schon. Wir haben uns vorher schon ein bisschen im Off unterhalten. Und wie immer ist viel los in unserem Leben und das zehrt ein bisschen an der Konstitution.
Mhm.
Und dann haben wir auch schon gesagt, dass jetzt ja gerade wieder das Wetter auch noch mit reinspielt. Also bei mir ist ja so, ich habe jetzt schon wieder angefangen, Johanniskraut zu nehmen.
Oh.
Das ist ja quasi so ein pflanzliches Antidepressivum.
Habe ich auch schon mal genommen. Weißt du,
ja.
Also das ist jetzt so eine Urban Legend oder wie man das sagt.
Ja,
weißt du, dass man auf Johanniskraut schneller schwanger wird? Hast du das gewusst?
Nein.
Also Obacht.
Beide Witzker. Okay. Das wusste ich nicht. Ist gut zu wissen, weil eine meiner größten Ängste ist tatsächlich eine ungewollte Schwangerschaft. Und es ist sehr witzig, dass du jetzt zum Thema Schwangerschaft daherkommst, Cora, weil das tatsächlich in der heutigen Folge eine Rolle spielen wird.
Aha, okay. Siehst du, das habe ich schon wieder gewusst, einfach.
Ja, du Hexe. Wahrscheinlich haben wir uns seit unserer Hexenfolge haben wir jetzt doch ein bisschen so magische Fähigkeiten.
So Magic genommen. Einfach, ja. Ja,
ja. Ja, also ich nehme es nicht deswegen, dass ich leichter schwanger werde, sondern weil das ein bisschen die Stimmung hebt.
Mhm.
Und ich habe das auch mit meiner Therapeutin abgesprochen. Also sollte man jetzt wahrscheinlich sich nicht einfach so reinpfeifen, ohne das mal kurz mit irgendeinem Arzt gegen zu checken.
Mhm.
Und ich bilde mir ein, dass es letztes Jahr mich ein bisschen besser durch den Winter getragen hat, weil ich da dazu neige, einmal depressiv verstimmt zu sein.
Ja.
Und jetzt bin ich gespannt. Ich hoffe, das ist dieses Jahr auch wieder so. Man muss extrem aufpassen, weil man wird nicht nur leichter schwanger scheinbar, sondern man kriegt auch sehr viel leichter einen Sonnenbrand.
Nein, echt?
Weil die Haut da so lichtempfindlich wird.
Weil dann mehr Vitamin...
muss man sich da gut eincremen.
Ah, es wird dann mehr Vitamin D aufgenommen, oder wie?
Ich habe keine Ahnung.
Okay.
Die Haut wird gefühlt ein bisschen dünner, lichtempfindlicher.
Okay.
Also das merke ich auch in der Wintersonne, wenn ich da nicht eingecremt bin, kriege ich echt einen Sonnenbrand, wenn ich Johanniskraut nehme. Deswegen Obacht und Sonnenschutz immer wichtig. Das wäre ein Anliegen. Cora, bevor wir in die Folge reingehen, noch zwei Sachen oder eine Sache. Ich glaube, es waren ursprünglich mal zwei Sachen, aber eine Habe ich mal nicht aufgeschrieben und deswegen war es.
Oh, ich habe auch noch eine Sache. Mir fällt auch noch was ein. Mir fällt auch noch was ein.
Also doch zwei.
Ja, zwei Sachen. Sag du zuerst, weil ich muss das
her. Das habe ich ja schon gespürt.
Genau, das hast du schon.
Dass du auch noch was sagen
wolltest. Mit deinen Hexi-Fähigkeiten hast du das schon gespürt.
Und zwar habe ich noch einen Instagram-Kommentar, einen sehr ausführlichen gelesen, der 3 Wochen alt ist und mir ist er gestern aufgefallen. So bin ich dahinter, hinter unserem Social Media und zwar zu unserer Uschi Obermeier-Folge.
Mhm.
Hast du den Kommentar?
Ich habe den gelesen halt, ja.
Halt, aber der ist 4 Wochen alt oder so.
Ja, ich hab den irgendwie auch übersehen.
Okay, ja. Also das...
tut mir leid.
Ich habe da sehr spät drauf geantwortet, weil mir der wirklich durchgerutscht ist. Und das ist wieder vom Stahlbert, der hat uns ja schon mal auch eine Frage gestellt, die wir hier im Podcast beantwortet haben. Und ich wage zu behaupten, dass das ein recht treuer Hörer ist. Und auf jeden Fall konnte der, glaube ich, meine Bewunderung für die Uschi Obermeier nicht ganz nachvollziehen und hat das auch mit sehr sinnvollen Argumenten auch sehr respektvoll dargelegt. Und jetzt wollte ich nur noch mal zu dem Thema sagen, ich kann verstehen, dass man das nicht verstehen kann. Und ich habe ja selber ein Disclaimer vorausgeschickt, dass ich einfach irgendwie verliebt bin in die Uschi und deswegen nicht ganz neutral über sie berichten kann. Und wollte sie jetzt aber schon nochmal verteidigen, weil, also ja, sie war jetzt in diesem Podcast, ist sie eine Frau, die hat jetzt keine Musikkarriere gehabt, war ja aber trotzdem in der Szene und hatte ja trotzdem eine eigene Karriere. Also der Stahlbert hat so gesagt, er versteht meine Bewunderung nicht so, weil sie jetzt im Gegensatz zu anderen Frauen, über die wir jetzt zum Beispiel im Podcast schon gesprochen haben, irgendwie weniger
ikonisch ist,
aktiv getan hat und weniger ikonisch ist. Aber sie hat jetzt zwar keine Musikerinnenkarriere gehabt, aber sie hatte ja doch eine sehr erfolgreiche, finanziell abgesicherte Karriere als Model. Das kann ich natürlich auch verstehen, dass man das anders bewerten möchte. Aber es ist trotzdem eine Karriere, die sie selber im Griff hatte, die sie auch selbst mit ihrer Agentin zusammen verwaltet hat. Und genau, sie hatte halt einfach einen eigenen Kopf. Und auch das Männerargument verstehe ich, aber ich habe ja auch in unserer Folge, glaube ich, betont oder versucht zu betonen, dass sie ja, obwohl sie sich an Männern orientiert hat, sich nie von Männern unterwerfen hat lassen. Und zum Thema Weltreise. Da hat der Stahlbert eben auch gefragt, wäre es nicht cooler gewesen, sie hätte sich den Traum einer Weltreise einfach selbst verwirklicht und nicht darauf gewartet, dass ihr das ein Mann quasi anbietet oder zu Füßen legt. Und das kann ich auch verstehen, aber ich glaube, man muss schon auch sehen, dass auch heute noch eine Weltreise für eine alleinstehende Frau ziemlich gefährlich sein kann.
Absolut.
Vor allem auf dem Hippie-Trail, den die damals gefahren sind und den sie auch fahren wollte, ist man durch viele Länder gefahren, wo es für Frauen wirklich auch gefährlich war und bis heute noch ist. Und ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen, dass man sich als Frau auch heute noch sehr viel gefährlicher in der Welt bewegt als ein Mann. Das nur dazu. Und ansonsten ist natürlich voll okay, wenn ihr da draußen zum anderen Fazit kommt als ich und nicht so verliebt seid.
Also ich finde, dass unser Podcast halt auch dazu dienen sollte, dass man einfach verschiedene Personen aus der Rockkulturwelt kennenlernt und deren Facetten eben auch kennenlernt. Ich finde, dass die Uschi Obermeier einen absolut legitimen Platz in unserem Podcast hat. Mir hast du damit einfach auch jemanden präsentiert, den ich so noch nicht gekannt habe. Also ich kannte den Namen Uschi Obermeier, aber alles andere, was dahinter gesteckt ist, naja, Kommune 1, das nur vielleicht. Aber das war's. Und ich fand den Input absolut, absolut bereichernd. Und ich finde, die Frau hat definitiv einen Platz in unserem Podcast. Auch mit
voll.
Auch mit Dingen, die man vielleicht jetzt als nicht so feministisch irgendwie erachten könnte, hat die Frau trotzdem, so wie sie war, einfach Pionierarbeit geleistet in gewisser Weise.
Ja, finde ich auch. Mhm. Aber wie gesagt, er hat es ja auch sehr schlüssig argumentiert und wie gesagt, ist ja auch voll okay, wir machen ja keinen Podcast, der heißt, ihr müsst Jake und Cora immer zustimmen.
Genau.
Das ist dann der nächste Podcast. Und aber an dieser Stelle nochmal, Stahlbert, danke für deinen Input und auch für dein ausführliches Feedback und die Diskussionsgrundlage.
Total.
Also wenn euch was auf dem Herzen liegt oder ihr gern über was sprechen wollt oder noch was ergänzen wollt, immer gerne her damit. Und spätestens 4 bis 5 Wochen nach eurem Post lesen wir es dann auch.
Ihr müsst ein bisschen geduldig sein mit uns.
Ihr müsst ein bisschen Geduld mit unseren Käsehirnen haben, genau. Cora, du hattest auch noch was.
Genau, und zwar hat mir mein Kumpel Lukas Schätzl, der für den Verband für Popkultur in Bayern arbeitet, ehemaliger Arbeitskollege von mir auch, hat mich informiert, dass das Puls-Radio abgeschaltet werden soll. Für alle, die es nicht wissen, Puls ist ein Format von Bayern 2, das quasi einem die Popkultur aus Bayern ein bisschen näher bringt. Und moderiert wird das Ganze unter anderem von Achim Bogdan, der mich auch schon interviewt hat im Sommer. Und jetzt soll das Ganze irgendwie eingestampft werden. Und Lukas hat mir Folgendes geschrieben. Hey, Puls Radio soll abgeschaltet werden. Das wollen wir nicht einfach so hinnehmen. Deshalb haben wir einen offenen Brief veröffentlicht, der unterzeichnet werden kann. Würde mich freuen, wenn du über deine Kanäle die Infos streust und zur Unterschrift aufrufst. Also er hat mir jetzt hier so einen Link geschickt und vielleicht können wir irgendwie den Link auch noch in unsere Story posten oder so. Und dann kann, wer mag, bei diesem offenen Brief mitmachen. Mich persönlich.
Das machen wir auf jeden Fall.
Genau, das machen wir auf jeden Fall. Mich persönlich würde es sehr freuen. Ich mache da auch noch mit, weil es ist, Puls war für mich schon immer so eigentlich eins der coolsten Formate im bayerischen Radio.
Ja, auf jeden Fall.
Genau.
Und ja, der Klassiker, gell? Wo spart man als erstes? Mhm. Bei der Kultur.
Genau.
Wo sonst?
Ja, genau.
Ja, aber nee, das packen wir auf jeden Fall in unsere Story.
Ja.
Und verlinken das und dann können interessierte Menschen da die Petition unterschreiben oder den offenen Brief. Sehr gut. Ich habe das heute auch schon irgendwo bei Instagram kurz mal im Vorbeiwischen gesehen. Deswegen super, dass du das nochmal ansprichst.
Genau. Ja, und ansonsten ist heute die Shake dran. Shake
das
ist dran.
Das ist richtig. Die Shake ist dran.
Und ich
das
kann
stimmt.
mich heute entspannt zurücklehnen und meinen Kaffee schlürfen.
Ja, du bist schon nachgefordert mit deinem Hirnschmalz.
Okay, oh Gott.
Keine Sorge, liebe Cora.
Was da ist.
Gott. Ich glaube, wir kommen da sehr gut durch heute. Ich muss sagen, ich habe mich sehr spontan noch umentschieden. Ich wollte eigentlich was anderes machen. Und dann bin ich im Zuge meiner Recherche auf das Thema gestoßen und dachte ich mir, ich glaube, es ist sinnvoller, wenn ich das heute mache, weil ich auch Asche auf mein Haupt, das Thema, das ich dir heute vorstelle, kannte ich nicht.
Okay, also es ist komplett neue Recherche.
Gespannt.
Warst du quasi dann während der Recherche so gehuckt von dem neuen Thema, dass du dann quasi das neue Thema angefangen hast?
Mhm. Und jetzt bin ich echt mal gespannt, ob dir das was sagt.
Okay.
Und ich würde es mal gern als Einführung eine Textpassage aus einem Song vorlesen.
Okay.
Für dich. Ist ein deutscher Song, deswegen ist der Songtext auch auf Deutsch und nicht von mir übersetzt.
Okay.
Obacht, Cora, es geht los. Als Frau sollst du nur für andere da sein. Als Frau sollst du nur attraktiv und schön sein. Als Frau sollst du nur an andere denken, nur nicht an dich selbst. Du sollst für ihn eine gute Frau sein und seinen Kindern eine gute Mutter sein. Du sollst vor allem die Drecksarbeit zu Hause tun, das alles nur aus Liebe. Frauen, erhebt euch. Frauen, 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 erhebt euch und die Welt erlebt euch. Frauen, Frauen gemeinsam sind stark.
Wow. Geil. Was? Geiler Text. gute Textarbeit, würde ich mal
Schöne
sagen.
Schöne erste ungefilterte Reaktion. Wow, geil.
Und jetzt soll ich natürlich sagen oder raten, von wem das ist, oder?
Na, ich weiß es halt, ich glaube, das ist schon ein bisschen speziell. Du kannst natürlich auch raten, von wem das ist, aber mich würde eher interessieren, in welche Zeit würdest du das tun?
Ich würde es in die 70er tun.
Ja, das ist interessant, weil ich habe das so gelesen und dachte mir, ja, wild eigentlich, weil es ist ja schon so, dass die Themen, die da angesprochen werden, heute nach wie vor ja sehr aktuell sind. Und ich finde auch viel auf Social Media kursieren. Also da gibt's ja ganz viel Content dazu. Auf der einen Seite zu diesem Schönheitsideal, das viele Frauen sehr unter Druck setzt, und dann auch zu diesen Charaktereigenschaften, die man Frauen so nachsagt, andichtet. Und auch zum Thema Care-Arbeit, die ja also sehr eindeutig belegt, vor allem an Frauen hängen bleibt, also Kindererziehung, Pflege von kranken Familienmitgliedern, Mental Load-Sachen.
Voll.
Was ja quasi beschreibt, dass Frauen vor allem in Familienkonstrukten, aber auch in Paarbeziehungen halt alles im Kopf haben rund um Familie. Wann haben die Kinder einen Arzttermin? Wann hat die Schwiegermutter Geburtstag? Brauche ich noch ein Geschenk? Wo müssen wir da hin? Wo müssen wir das machen? Dass das quasi vor allem Frauen im Kopf haben und dann eher Einzelaufgaben an Männer delegieren, statt dass man sich das partnerschaftlich erwachsen teilt. Und deswegen, du hast recht, diese Songzeilen stammen aus dem Jahr 1974.
Yes!
Hast also voll ins Schwarze getroffen, du Streber. Wieso bist du jetzt auf die 70er gekommen und hast dir nicht gedacht, dass es auch was Aktuelles sein könnte?
Es ist zu, also 60er auf keinen Fall, weil da hätte man nun jetzt so einen Protestsong geschrieben. Mhm. 80er auch nicht, weil der, da war das Thema ja einmal schon durch quasi in den 70ern, und in den 80ern hätte man dann die Lyrics wahrscheinlich ein bisschen verspielter gemacht, ein bisschen doppelbödiger vielleicht und nicht ganz so grad raus. Also für mich klingt der Text zu direkt, als dass er irgendwie in den 80ern aufgehoben wäre. So jetzt mal.
Und 2022?
Boah. Also ich kenne, dafür bin ich aber echt nicht so in der feministischen...
Da müssten wir zwei halt jetzt mal Künstlerinnen aus 2022 kennen.
Ja, genau. Da bin ich jetzt nicht so in der feministischen Liedermacher-Szene drin. Oder Liedermacher weiß jetzt nicht einmal, ob das... Keine Ahnung, was für Musik dazu gemacht wird. Aber ich bin ja eigentlich kein Teil wirklich... Oh ja. Gott, da machen wir jetzt voll das Fass auf. Ne? Gibt es eine feministische Szene? Und wie drückt sich die aus? Wie ist die organisiert? Keine Ahnung.
Naja, ich meine, ich möchte jetzt ja gar nicht da reinreiten, weil du warst ja vollkommen richtig mit deiner Annahme, dass es aus den 70ern ist.
Also ich habe schon wieder diesen Tambourin spielenden Affe vorm Kopf auf weißem Hintergrund.
Bing, 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 bing.
Also ich glaube, ohne dass ich jetzt irgendwem hier auf die Füße dreht, ich glaube, dass diese Art von Musik oder von Lyrics heutzutage keiner mehr schreiben würde. Das glaube ich einfach nicht.
Weil es zu plakativ
genau,
ist.
Genau, zu direkt und plakativ.
Also wie gesagt, Cora, du hattest ja voll recht. Es ist das Jahr 1974, Miss Han in der BRD. Und dieser Song heißt Frauen kommt her.
Mhm.
Und wir haben jetzt diese Zeit auch in Deutschland schon so ein bisschen kennengelernt, zum Beispiel eben durch die Uschi Obermeier-Folge.
Mhm.
Also wir haben ja schon über die Studentenbewegung gesprochen. Ich weiß gar nicht, ob wir den Terror von der RAF vielleicht mal ganz kurz angerissen haben.
Mhm. Nicht so richtig, wirklich, nee.
Aber genau, die RAF wurde ja 1970 von Bader, Meinhof, Ernstin und Co. gegründet, was jetzt aber für diese Gruppe, die ich dir heute vorstellen möchte, ein ganz wichtiger Auslöser war, dass im Jahr 1971 ganz stark der Kampf gegen das Abtreibungsverbot wurde. Und es war dann so ein bisschen der nächste Schritt in der Frauenbewegung in Westeuropa und in Westdeutschland. 5. April 1971 ist nämlich im französischen Wochenmagazin Nouvel Observateur, keine Ahnung, ich spreche kein Französisch, ist ein Artikel erschienen, in dem sich 343 Französinnen dazu bekannt haben, dass sie trotz Verbots abgetrieben haben.
Okay.
Eine Dame namens Alice Schwarzer, die wir ja alle kennen, glaube ich, ist zu dieser Zeit als freie politische Korrespondentin in Paris und bekommt es damit, wie diese Aktion umgesetzt wurde und was das auch für einen gesellschaftlichen Aufruf quasi verursacht hat, und bringt dann diese Aktion nach Deutschland. Mhm. Und ein paar Monate später erscheint dann quasi so ein ähnlicher Artikel hier im Stern mit 28 Frauen und dem Titel "Wir haben abgetrieben". Und der hatte in Deutschland eine besondere Durchschlagkraft, weil da prominente Frauen auch mitgemacht haben, zum Beispiel Senta Berger oder auch Romy Schneider. Mhm. Die man ja aus den Sissi-Filmen zum Beispiel gut kennt. Das war ein ziemliches Ding damals. Von der Aktion hast du vielleicht ja bestimmt schon mal gehört.
Nee.
Von diesem, also ich kenn, Sternartikel.
Ich kenne Alice Schwarzer, aber da, das war's dann schon. Also.
Okay. Genau. Aber das war, also ich hatte das schon im Hinterkopf, dass es das gab, weil es echt ein ziemlich dickes Ding damals war. Da war der Aufschrei gesellschaftlich sehr groß und es war natürlich auch ein sehr wichtiges Statement. Es ging da um diesen berühmt-berüchtigten Paragraph 218 im deutschen Strafgesetzbuch, der eben einen Schwangerschaftsabbruch unter Strafe stellte und ja auch bis heute immer noch stellt. Also dieser Paragraph 218, der war jetzt vor kurzem wieder groß diskutiert, ob man den umschreibt, abändert oder komplett abschafft und Schwangerschaftsabbrüche dadurch entkriminalisiert. Und das war eben damals im Jahr 1971 schon ein sehr großes Thema. Ja. Und da gab es dann auch die sogenannte Aktion 218, im Rahmen derer immer mal wieder große Demos gegen diesen Paragraphen und so stattfanden und ganz viele Frauen eben ja sich irgendwie vereinigten und auf die Straße gegangen sind. Und bis heute sind ja Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland rechtswidrig.
Ja, wie war das? Also ich glaube, bis zu einer gewissen Woche, oder?
Genau, sie sind immer rechtswidrig, aber unter gewissen Bedingungen straffrei.
Ja.
Eben, ja. Und zwar, wenn es innerhalb der ersten 12 Wochen passiert und nach einer verpflichtenden Beratung, einer sogenannten Schwangerschaftskonfliktberatung, oder bei kriminologischer oder medizinischer Indikation oder nach einer Vergewaltigung. Mhm. Also er ist immer noch im Strafgesetzbuch und er wird zwar nicht bestraft, aber offiziell ist es eigentlich eine Straftat. Mhm. Wie finden wir das?
Furchtbar. Also ich finde es furchtbar, dass das nach wie vor nicht erlaubt ist.
Ja.
Also ich habe in meinem Freundinnenkreis 2 Freundinnen, ich denke gerade an 2 Freundinnen, die schon einen Schwangerschaftsabbruch hinter sich haben. Und natürlich, man redet nicht gern darüber, aber es ist halt immer nur total tabuisiert. Ja. Und dadurch, dass es eben so tabuisiert ist, wird halt einfach das Thema überhaupt nicht diskutiert in der Gesellschaft, habe ich das Gefühl. Oder in großen Teilen.
Oder
falsch diskutiert. Genau.
Ja.
Genau.
Also da gab es jetzt zuletzt schon wieder, ich glaube ja beim Regierungswechsel, gibt es ja immer mal wieder Bestrebungen, diesen Paragraph zu lockern oder abzuschaffen. Hat bis jetzt nie geklappt und die Diskussionen drumherum, meiner Meinung nach, werden besonders hitzig immer von Männern geführt.
Ja, das ist, genau, das kommt nur
wo
dazu.
Wo ich mir auch so denke, also nicht nur, aber schon auch. Auch denke, wie wäre es, wenn ihr bei so einem Thema einfach wenig bis gar nicht mitredet. Außerdem hat dieser Paragraph natürlich zur Folge, dass Frauen, die einen Abbruch vornehmen oder vornehmen wollen, immer noch stigmatisiert werden, dass man bevormundet wird. Es ist ja die Einmischung in den weiblichen Körper. Es wäre allgemein gut, über das plötzlich die ganze Gesellschaft mitdiskutieren darf. Und ich finde das so ätzend und verletzend. Und ich finde, es verletzt auch die Persönlichkeitsrechte, weil man eigentlich ein Recht auf körperliche Autonomie und Selbstbestimmung hat. Und durch diese Kriminalisierung wird's natürlich auch gefährlich. Ich meine, wir wissen das aus Ländern, wo Abtreibung verboten ist. Da wird nicht weniger abgetrieben. Da sterben einfach nur mehr Frauen beim illegalen Versuch, irgendwie abzutreiben mit schlimmsten Methoden, symbolisch der Kleiderbügel oder sowas. Mhm. Und natürlich auch, je ärmer und benachteiligter du in der Gesellschaft bist, desto schwerer ist ja eh der Zugang zu medizinischer Hilfe und die Hürde dann zu solchen medizinischen Hilfsangeboten ist natürlich doppelt so groß.
Ja, ja.
Wenn es zwischen finanzieller Not und Stigmatisierung abläuft, sowas muss man ja auch immer intersektional mitdenken, dass es ja einfach auch Menschen gibt, die irgendwie mehreren marginalisierten Gruppen auf einmal angehören und es dann doppelt, dreifach oder vierfach schwer haben. Und das finde ich echt schrecklich. Und ich habe ja vorher eingangs, wo du das mit der Schwangerschaft gesagt hattest, schon erwähnt, dass es wirklich eine meiner größten Ängste schon immer war und bis heute ist, dass ich ungewollt schwanger werde, weil mich das so stressen würde, weil
ja
ich ja keine Kinder, also ich bin mir ja ganz, ganz sicher, dass ich keine Kinder haben möchte.
Mhm.
Und ich bin mir auch ganz sicher, dass ich dann abtreiben würde, wenn es so wäre. Und das ist wirklich sehr, sehr schwierig, alleine in Bayern ÄrztInnen
ja,
zu finden.
Vor allem in Bayern.
Die diese Schwangerschaftsabbrüche durchführen, weil 80% von allen sind in irgendwelchen katholischen Einrichtungen. Mhm. Also da brauchst du gar nicht anfangen. Mhm. Dann musst du ja diese Beratung durchlaufen. Das ist auch oft bei Beratungsstellen von katholischen Trägern, was ich auch schwierig finde. Und ja, man geht da irgendwie eh schon durch einen kompletten Ausnahmezustand und wird dann irgendwie behandelt, teilweise als wäre man eine Verbrecherin oder als wäre man zu dumm zum Verhüten oder
ich finde
verantwortungslos.
Ich finde, das ist bei der Pille danach schon so furchtbar.
Ja.
Also da musst du ja auch schon so ein, also du wirst in so einen Nebenraum geführt in der Apotheke und musst dann ein Gespräch halten mit offiziellen Papieren, wo dann der Apotheker unterschreibt. Dann wird rumgerechnet, wann, zu welchem Eisprungszeit oder was ob das jetzt wirklich da in der Phase ist, wo man vielleicht empfängnisfähig ist und so. Also der ganze Prozess ist einfach furchtbar erniedrigend. Und es ist ja auch nicht so, dass wir rumvögeln wie die Narrischen, ne? Also es ist ja trotzdem so, dass wir das öfters machen und dann gibt's halt einfach mal Situationen, die das Ganze zu einer Ausnahmesituation machen. Wenn es dann soweit ist oder wenn es so, also wirklich so weit kommt, dann finde ich, sollte es nicht so furchtbar schwierig sein, sich aus seiner eigenen Not zu helfen.
Nee, vor allem, also ich habe das einmal, ich glaube, ich habe die Pille danach zweimal genommen und das erste Mal in Regensburg, die Apothekerin, die war so ätzend zu mir, die hat mich so scheiße behandelt.
Mm.
Ich hatte echt fast einen Nervenzusammenbruch. Mm.
Ja, klar, du bist ja sowieso irgendwie schon voll aufgelöst.
Ja, und also ich meine, ich muss mich überhaupt nicht rechtfertigen, gell? Weil man kommt dann in so einen Rechtfertigungszwang.
Genau.
Aber ich sag halt, mei, also Kondome können halt reißen. Die Pille kann man mal vergessen.
Mhm.
Auch als erwachsener Mensch. Und ich bin einfach schwer davon überzeugt, wenn dieses Thema mehr Männer betreffen würde, wäre das alles frei zugänglich und es wäre gar kein Problem.
Wahrscheinlich.
Und da muss ich echt sagen, genau, wie du sagtest, geht's schon bei der Pille danach los, dass man sich da irgendwie gefühlt wie so eine kleine Gefängnisinsassin vorm ApothekerIn rechtfertigen muss.
Mhm.
Und das, also nee, hatte ich bis jetzt auch immer schlimme Erfahrungen. Und jetzt bin ich halt 34, jetzt würde ich es mir halt nicht mehr gefallen lassen, aber vor 10 Jahren, ich war da echt eingeschüchtert.
Ja.
Und da bist du auch völlig durch den Wind.
Voll, natürlich.
Also ich war da 24 oder so, ich dachte mir mal, ich hatte so panische Angst, dass da jetzt was passiert ist.
Ich kenne das Gefühl.
Ja, da läuft ja da alles in deinem Hirn plötzlich ab.
Voll.
So, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mhm. Und
also ich bin ja froh, dass ich meine Tochter habe. So wie das jetzt gelaufen ist, hätte es nicht besser laufen können. Ich war aber ganz, also ich habe, bei mir war es ein bisschen anders. Ich habe immer nicht gewusst, ob ich ein Kind haben will. Ich habe gewusst, ich will meine Träume und Ziele verfolgen und ich habe immer mir gedacht, ich habe kurz Zeit für ein Kind und im Endeffekt ist sie jetzt da und sie ist einfach passiert und es ist gut so, weil ich glaube, geplant hätte ich sowieso nicht, dann hätte ich nie ein Kind gehabt und dann hätte ich aber auch nie gewusst, wie das ist. Aber ich habe, wie meinen positiven Schwangerschaftstest gehabt habe, auch eine Panikattacke gekriegt. Also
verstehe ich.
Ich war erst einmal so, okay, dein Leben ist jetzt vorbei.
Ja.
So, Also
ja, das kann ich voll nachvollziehen, weil du weißt es ja auch nicht und es ja. fühlt sich ja auch erstmal so an.
Mhm.
Und dein Leben, so wie es vorher war,
ist ja auch.
So sehr man sein Kind liebt und es ist
anders.
Wertungsfrei, es ist vorbei, es ist jetzt anders.
Mhm. Absolut. Absolut.
Also das stimmt ja auch, das ist ja jetzt keine kinderhassende
nee.
Oder despektierliche Aussage,
null.
Sondern ich finde es sehr angenehm, wenn man auch mal realistisch drüber sprechen kann, ja, das Leben, wie man es vorher hatte, ist vorbei.
Ja, man hat, jetzt, Verantwortung. Man muss für so ein kleines Ding einfach Verantwortung tragen, weil sonst stirbt's. Es ist ja wirklich so.
Ja.
Und das macht natürlich was mit einem. Es ist, auf der anderen Seite, ich hätte nie geglaubt, wie damals irgendwie Eltern zu mir gekommen sind und gesagt haben, hey, ich habe noch nie so eine Liebe für was empfunden wie für ein Kind. Das kann ich jetzt nachvollziehen. Also das sind Hormone und Gefühle, die spürt man sonst nicht. Und ich bin froh, dass ich das alles mitnehmen darf. Aber gleichzeitig kann ich eben auch voll nachvollziehen, wenn jemand in einer Situation ist, wo er absolut nicht sieht, dass er dieses Kind oder sie dieses Kind haben will, aus diversesten Gründen, also sei es Vergewaltigung, aber eben auch einfach eine Unsicherheit, die man spürt, dann sollte diese Person einfach keine 150.000 Steine in den Weg gelegt werden, um sich selber zu helfen.
Ja, und vor allem sollte sie halt nicht kriminalisiert
genau.
werden,
ja.
finde ich auch, also ganz wichtig.
Ja.
Ja, aber so ist es bis heute, sehr schade. Und wie gesagt, gerade in Bayern, wenn man Schwangerschaftsabbruch braucht, ist es wirklich eine Odyssee. Und es gibt ja da so ganze Landstriche, wo es dann quasi teilweise 3 bis 4 Stunden in irgendeiner Großstadt fahren muss, damit es irgendeinen Arzt findest, der das dann durchführt.
Mhm.
Also es ist wirklich schwierig. Und das war damals eben auch in den 70er Jahren schon immer wieder ein ganz großes Thema und 71 eben besonders.
Mhm.
Und es sind eben, wie gesagt, in ganz Westeuropa vor allem die Frauen auf die Straße gegangen, um für ihre Rechte einzustehen. In Paris, haben wir schon gesagt, war alles Schwarzer vor Ort und die lernt dann auch die Simone de Beauvoir kennen.
Mhm.
Und das ist ja eine ganz bekannte Autorin und eine Denkerin und eine feministische Ikone. Die hat ja 1949, also das muss man sich mal vorstellen, 1949 hat die das fundamentale Werk Das andere Geschlecht veröffentlicht, was bis heute eigentlich so die Grundlage vieler feministischer Diskurse ist. Die war ja auch mit Jean-Paul Sartre fest zusammen. Also das war dann schon so ein bisschen eine Denkelite, die da unterwegs war. Und das ist halt so der Zeitgeist, wo wir gerade sind. Also es geht um was und Frauen stellen klare Forderungen, die ja auch schon in dem Text, den wir am Anfang, den ich da vorgelesen habe, die da schon durchgekommen sind. Und ich habe es ja auch schon angesprochen, mich hat eigentlich echt ein bisschen erschrocken, dass diese Probleme und Themen, die da 71 angesprochen worden sind, eigentlich 1:1 auf heute übertragbar sind, auch wenn man sie vielleicht, wie du sagtest, künstlerisch ein bisschen anders umsetzen würde. Aber so vom den Kernthemen ist es echt noch erschreckend gleich und das spricht ja wirklich auch dafür, dass in den letzten 55 Jahren sich nicht alles perfekt zum Guten gewandt hat, weil wenn es so wäre, müsste man nicht mehr drüber sprechen, weil das höre ich immer wieder, dass Leute sagen, Feminismus braucht man doch nicht mehr, ist doch alles gleichberechtigt, was wollt's denn noch, das hört man immer gerne. Dann denke ich mir so,
Ich habe mal einen sehr schlauen Spruch von irgendwem gehört. Irgendeinem Autor. Aber ich kann da jetzt beim besten Willen nicht mehr sagen, wer das war. Aber ich glaube, also es war ungefähr so, der Spruch war so, das Romantischste, was du tun kannst, ist, dass du nebeneinander wohnst. Also, dass du keinen Haushalt miteinander teilst, sondern dass beide quasi ihr eigenes haben.
Ja.
Und jedem
unterschreibe ich sofort.
Ich unterschreibe das auch.
Ist halt finanziell leider oft nicht machbar.
Problematik, genau.
Aber es ist das Beste, was man haben kann. Mhm. Und meine ehemalige Chefin, bei der war ich vor kurzem auf einer Silberhochzeit, die ist richtig cool. Und die und ihr Mann, die Silberhochzeit sind 25 Jahre, glaube ich, haben sich diesen Traum jetzt erfüllt. Die haben nochmal, glaube ich, ihr Haus verkauft, neu gebaut.
Cool.
Sie hat ihre Wohnung unten, er hat seine Wohnung oben. Sie haben dann, glaube ich, noch so eine Einliegerwohnung für Gäste oder für ihre Tochter. Und das ist jetzt ihr Lebensmodell, weil sie gesagt haben, nee, bei aller Liebe,
Das finde ich Hammer.
Wenn man sich das leisten kann, ist es ja wirklich das Beste, weil was ich mich über Männer in meinem Haus aufregen muss.
Ja. Ja, es ist ja echt so.
Andersrum bestimmt auch. Also ich sage mal, ich gebe zu, ich mache Schraubgläser nicht zu. Das ist blöd. Wenn die im Kühlschrank stehen und man nimmt sich so getrocknete Tomaten in Öl und schackelt man vorher dran und dann hebt man diesen Deckel hoch und dann macht Flatsch. Und der ganze Batz ist in der Küche, sage ich, ja, das ist ein Problem, das sehe ich, aber es ist mir körperlich nicht möglich. Scheinbar. Aber ansonsten, das ist echt bei mir auch ein großes Streitthema. Und ich könnte meinem Partner manchmal, ich sag's nicht laut, weil das einfach, das meint er nicht böse, aber er sieht's einfach nicht und er lernt's auch nicht.
Ja, es ist halt irgendwie, ich versuche mir dann immer in Geduld zu üben. Und dann schaue ich der...
Schaust du zu?
Dann schaue ich dieser einen Socke, die vom Verandaeingang liegt. 2 Wochen zu, wirst davor sie hingammelt.
Ja, aber sie machen es ja trotzdem nicht weg.
Nein. Also wenn
du schaust dann 3 Wochen zu, aber es passiert ja trotzdem nichts.
Die hat wahrscheinlich, wenn die nichts gesagt hätte, in 5 Jahren immer nur Dolly.
Ja, das ist Wahnsinn. Ich meine, über die Experimentalphase bin ich schon hinaus, dass ich abwarte, wie lang es einem nicht auffällt. Weil ich weiß, es wird, wenn ich mir das anschaue, es wird nie passieren. Es wird ja nie passieren. Und ey, egal mit welcher Frau ich darüber spreche, gell, oder mit welchem Pärchen, es ist überall dasselbe. Also schreibt uns gerne bitte, wenn ihr eine heterosexuelle Paarbeziehung habt, wo der Herr im Haus eigenständig, ohne dass man es ihm aufschreiben muss, 50% der Haushaltsaufgaben übernimmt.
Also,
das würde mich wirklich interessieren.
Bei meinem Partner ist ja so, der macht ja das, um mir zum... Der das absichtlich. Der schmeißt da die Socken durch die Gegend, weil er weiß,
das ist zu,
da drei
ist
durch.
Dem Daddy Nähhelfer, Schlappschuhe.
Also ich traue auf meine Art und Weise durch. Das heißt, geduldig zuschauend und dann doch mal irgendwann noch was sagen.
Was sagen? Entschuldigung, könntest du das bitte wegräumen? Das stört mich ein bisschen. Ja, so bin ich auch in der Kommunikation daheim. Genau so. Ganz geduldig, ruhig viele Ich-Botschaften.
Genau, Ich-Botschaften.
Ich-Botschaften.
Sehr gut, haben wir schon gern.
Da könnte ich die Wände hochgehen und da fehlt mir auch die Geduld. Übrigens war ich letztens in Hamburg am Reeperbahn-Festival und da habe ich mich schon wieder über Männer aufgeregt, laut vor 3 Kolleginnen in so einem Coffeeshop.
Ja.
Und dann stehen da 4 so Frauen oder so an der Theke an und holen sich einen Coffee to go und ich sage so ganz laut: Ich habe einfach keine Geduld mehr mit Männern. Und alle 3 Frauen drehen sich um und nicken mir so. Bestätigen zu. Und ich so, ja, Amen, Schwestern. Ja. Naja, aber wie gesagt, wenn ihr da draußen eine Paarbeziehung habt, von der ihr denkt, sie ist im Haushalt gleichberechtigt, schreibt uns, es würde mich extrem interessieren. Genau, zurück zu den Frauen in den 70er Jahren. Die Frauenbewegung war da ziemlich... on point. Also die hatte da gerade irgendwie ziemlich Pfeffer.
Ja.
Da war ziemlich was los. Da gab's Thinktanks und Gruppen und Organisationen. Also man hat sich richtig zusammengetan, man hat sich organisiert. Das war eine richtig coole Sache. Und man hat sich eben mit der Sichtbarkeit und den Rechten von Frauen und Lesben beschäftigt. Und es gab dann auch immer mehr Veranstaltungen, die dezidiert von Frauen für Frauen gemacht waren. Zum Beispiel die sogenannten, und die hießen wirklich so Frauen-Rockfeten.
Ach, wie geil.
Rockfete, geiles Wort, oder?
Ja.
Geh mal auf die Rockfete. Und das waren halt dann Konzerte, an denen wirklich nur Frauen teilnehmen durften. Und im Rahmen einer solchen Rockfete gründete sich dann 1974 die erste All-Female-Rockband Westdeutschlands. Weil der Headliner von dieser angekündigten Rockfete ganz spontan 2 Tage vorher abgesagt hat. Und dann haben sich so ein paar Frauen zusammengetan und sich gedacht, wir gründen jetzt eine Band. Wie heißen wir? The Flying Lesbian.
Geil.
Sagt dir der Name was?
Vielleicht einmal vielleicht einmal aufgeschnappt oder so. Also irgendwie.
Aber so richtig klingelt's?
So in meinem hintersten Hinterstübchen kommt es mir schon irgendwie bekannt vor, aber irgendwie auch nicht mehr.
Was für, wie viele Punkte, wie viele Partylöwen gibst du diesem Namen auf einer Skala von 1 bis 10? Flying Lesbians.
Es ist schon, kratzt schon stark an der 10, muss ich sagen.
Schon, ja. Das, ich finde es ziemlich geil, ja. Ehrlich gesagt. Also die Mitglieder von den Flying Lesbians hießen Svetlana Freifrau von dem Bottlenbär.
Das ist ein echter Name.
Das ist ein echter Name, doch.
Du verarschst mich.
Das ist ein Adelsgeschlecht.
Ja, wie krass. Ja, Frei, was? Svetlana?
Svetlana Freifrau von dem Bottlenberg.
Geil. Ja. Das musst du erst einmal zusammenkriegen, dass du das so heißt.
Das musst du erst einmal zusammenbringen. Du musst erst mal selber merken, dass du so heißt. Die Christa Chichi Lange, die Danielle Debart, Monika Mengel, Cecilia Zilli Rentmeister, Monika Jeckel und Christel Wachowski.
Das sind ja voll früh.
Mhm. Und alle bis auf die Drummerin und die Sängerin, das war eine Person, die Svetlana Freifrau von dem Bottlenberg, waren komplette Anfängerinnen. Mhm. Die Svetlana hatte Operngesang in Berlin studiert.
Ah, okay. Immer die Opernsängerinnen, und, ja,
immer
Wahnsinn.
Immer die Opernsängerin, gell? Ja. Die Jinx war auch eine studierte Opernsängerin.
Cool.
Und dieser erste spontane Auftritt wurde von befreundeten Bands unterstützt, und zwar von Osmundi und von Tonsteine Scherben. Mhm. Und die haben da in der Szene auch für viele Frauenbands tatsächlich hatten die einen sehr wichtige Stellung.
Ja, cool.
Weil die da ziemlich unterstützt haben. Und auch hier zum Beispiel haben sie den Musikerinnen ihre Instrumente und auch die PA ausgeliehen. Und der ganze Vibe, also die ganze Atmosphäre damals, wie sagt der berühmte Zeitgeist, hat halt dazu beigetragen, dass es dann bei diesen Flying Lesbians ganz gut lief. Und wir haben dem jetzt ja schon knapp 10 Partylöwen gegeben, dem Namen. Mhm. Und das war aber wohl schon auch Gegenstand einer heißen Diskussion innerhalb der Band, ob man sich jetzt so nennen soll.
Waren die denn alle lesbisch? Nicht, oder?
Ich glaube, viele davon.
Ah, okay.
Ich weiß es nicht bei jeder, aber bei 2, 3 weiß ich sicher. Und die haben sich halt dann dazu entschlossen, diese sehr eindeutige Benennung zu nutzen, um eben jegliche Zwischentöne und Interpretationsspielräume komplett auszuräumen und ein ganz klares Statement zu setzen. Man hat da auch jegliche Hürden in Kauf genommen, weil 1974 war es schon noch so, dass man in Funkfernsehen, Journalistinnen so, das war vielen Menschen unangenehm, allein den Bandnamen auszusprechen.
Ah, okay.
Also alleine dieses Wort Lesbians in den Mund zu nehmen, war schon ein gewollter politischer Akt der Provokation von Bandseiten aus. Und zu diesem Gründungstag und zu dieser Frauenrockfete gibt's auch ein Statement von der Band. Und das liest sich wie folgt. Wir hatten keine Ahnung von Technik, kaum Ahnung von Musik und Gesang, noch ein paar selbstgefertigte Texte in der Tasche, die wir noch nie richtig zusammengespielt hatten. Dann ging es am nächsten Tag auf dem Fest los. Und es war ganz toll. Aber eben auch deswegen, weil die Frauen, die auf dem Fest waren, so toll waren. Die wussten genau, wir spielten zum ersten Mal und sie haben uns wahnsinnig unterstützt, haben getanzt wie die Irren auf alles, was irgendwie tanzbar war. Wie findest du, wie klingt das in deinen Ohren, diese Aussage?
Ich finde es auf jeden Fall sehr cool, überhaupt so diese Vorstellung, dass man eine Frauenrockfete hat.
Allein weil das Wort schon so geil ist.
Allein weil das schon so geil ist.
Rockfete. Wahnsinn.
Und stell es mir unglaublich befreiend vor. Also es, so wie du das beschrieben hast, waren ja da dann wirklich nur Frauen, die also sowohl als Gästinnen als auch als
Veranstaltende, alles.
Musikerinnen, alles. Finde ich richtig cool, weil man da wahrscheinlich einfach eine Freiheit spürt, die man so auf einem gemischt geschlechtlichen Konzert vielleicht nicht spüren würde. Aber ich kann da jetzt einfach auch gerade keine Aussage machen, weil ich es noch nicht erlebt habe. Auf der anderen Seite, Wenn es jetzt, man geht ja vor allem einfach auch, man geht natürlich auch auf Konzerte, um sich die Musik anzusehen. Und da steht halt jetzt wieder die Frage im Raum, was ist wichtiger, Geschlecht oder Musik?
Ja, so. Die Frage ist auch gerechtfertigt. Ich finde nur, dass die Frage, wenn man die ernsthaft beantworten möchte, dann müsste man in einer Welt leben, in der das Thema nicht mehr existent ist. Weil dann wäre es ein, es geht doch nur um die Musik.
Ja.
Ist doch egal, wer die macht. Aber in so einer Welt leben wir halt nicht. Und deswegen finde ich es voll gerechtfertigt, solche Räume zu schaffen und auch haben zu wollen. Und ich habe da, es gibt's ja heute auch manchmal so Flinter-Plus-Veranstaltungen, die dann wirklich nur für weiblich gelesenes Publikum und die dann auch von Frauen für Frauen gemacht sind, also sehr viel seltener, aber es gibt's manchmal. Und ich hatte da mal die Diskussion mit einem Musiker, der sich davon ausgeschlossen gefühlt hat. Auch wenn es dann zum Beispiel spezielle Förderungen für FlintermusikerInnen gab und so, hat er gesagt, ja, das findet er unfair, weil man dadurch ja wiederum Männer ausschließt. Und was ist denn das für ein Inklusionsgedanke? Und bei solchen Gesprächen oder Argumentationen schwillt mir der Kamm, weil das halt alles leugnet, wo die Probleme im Business und generell in der Gesellschaft liegen. Und dann schiebt man's wieder den Frauen zu und sagt, ja, wieso wollt ihr denn uns jetzt ausschließen? Also man schließt Menschen jahrhundertelang aus und wenn die dann mal unter sich sein wollen, dann kommt plötzlich die Mehrheit daher und sagt, ja, warum wollt ihr uns denn jetzt ausschließen? Also das ärgert mich erstens schon mal. Und dann ärgert mich auch, dass in dieser Perspektive gar nicht mit drin ist, dass so ein Frauenrockfete ja auch wie so ein Schutzraum ist.
Ja, ja.
Also du bist geschützt vor, das hatten wir ja schon mal, dieses männliche Musikgenörde.
Ja, und vor allem Adam,
das viele Frauen einschüchtert und auch vor weiteren Sachen wie sexualisiertem Gehabe, sexuellen Übergriffen und so weiter. Also du bist einfach unter Frauen geschützter vor gewissen Dingen, die halt in Räumen mit Männern häufiger passieren. Das ist einfach
ja,
so.
Oder übergreifend auch geschützt vor einem männlichen Blick.
Genau.
Also vielleicht ist es ja so, dass manche Frauen irgendwie sich verstellen oder nicht sie selber sind, wenn männliche Wesen zugegen sind. Und vielleicht, und ich glaube, das habe ich mit Freiheit gemeint,
ja.
Vielleicht ist das eben eine Chance, ganz, ganz fernab von diesem männlichen beurteilenden Blick. Also ich will jetzt nicht sagen, dass alle Männer immer beurteilen. Ich will auch
das
nicht generalisieren.
Wir ja nie sagen, dass alle Männer immer alles machen. Das glaube ich.
Aber ich habe schon den Eindruck, dass manche Frauen sich schon definieren darüber, wie sie auf Männer wirken. Und ich glaube, das gibt dem Ganzen halt einfach irgendwie eine ganz neue Dimension von Freiheit. So eine Frauenfete.
Ja, finde ich auch total. Weil genau das alleine schon, genau, es fängt beim männlichen Blick an, der wegfällt, wo man sich vielleicht einfach befreiter, entspannter, auch auf musikalischer Ebene vielleicht. Also das muss ja nicht immer nur daran liegen, dass einem Männer das wirklich aktiv geben wollen, das Gefühl. Aber es kann ja schon reichen, wenn man es aufgrund der eigenen Erfahrungen halt automatisch hat. Also da kann ja dein Gegenüber noch so gute Intentionen haben, wenn du halt das Gefühl in dir trägst, weil du es vielleicht halt so oft so kennengelernt hast. Und das einfach mal nicht haben zu dürfen und sich dann vielleicht einfach anders oder wohler oder befreiter oder auch auf technischer Ebene nicht so beurteilt zu fühlen, weil man sagt jetzt, wir sind eine neue Band, wir haben gestern das erste Mal geprobt, aber wir trauen uns in diesem geschützten Raum jetzt einfach mal das auszuprobieren, weil wir das Gefühl haben, da wird man vielleicht mehr unterstützt, weniger beurteilt, weniger nach gewissen Maßstäben beurteilt. Das kann ich schon voll verstehen tatsächlich. Ist das nicht für uns alle irgendwie gefühlt wichtig, was Männer von uns denken? Auf verschiedenen Ebenen? meint, du bist eine Metal-Gitarristin. Das Publikum, vor dem du spielst, ist wahrscheinlich schon
überwiegend männlich. Ja, also schon, ich würde so sagen, so 70%.
Ja.
Ja, klar, aber das liegt jetzt dem Ganzen anheim, weil eben die, wie gesagt, die Metal-Szene vor allem männlich ist, aber ich bin halt einfach so, wie ich bin auf der Bühne. Ich habe jetzt nicht irgendwie die Intention, dass ich irgendwem besonders gefallen will. So.
Na, du willst jetzt vielleicht, glaube ich, weniger zum Beispiel optisch gefallen, im Sinne von, ich ziehe mich jetzt aufreizend
super hot
an. Also machst du ja vielleicht auch, ist ja auch dein gutes Recht, aber so schätze ich dich jetzt nicht ein. Aber man kann ja auch, also, weiß nicht, wie das dann ist, als Gitarristin. Also man kann ja auch durch andere Sachen gefallen wollen.
Ja.
Also jetzt eine ernsthafte Frage, keine Unterstellung.
Ja, ja, also es ist halt bei mir einfach so die Entwicklung, dass ich vor allem mit Jungs Musik gemacht habe, die ganze Zeit, die ich jetzt Musik gemacht habe. Allein vor allem aus dem Grund, weil ich um mich herum keine Frauen gehabt habe, die Musik gemacht haben.
Ja.
Und ich kann es ganz schwer beurteilen. Also natürlich, man will natürlich durch sein Spiel Eindruck machen bei den Menschen, mit denen man in der Band ist oder bei den Menschen, mit denen man sich in der Szene bewegt. Klar. Man will genauso gut sein oder genauso gut Gitarre spielen können wie die Bands, die man feiert, die zufälligerweise aber alle Männer sind. Ja. Du siehst, ich bin in Erklärungsnot.
Du musst dich ja gar nicht erklären, weil das ist ja gar kein Vorwurf, aber irgendwie gefühlt, weil ja Gesellschaft so gestrickt ist. Jetzt ist die Heavy-Metal-Szene halt ein Teil der Gesellschaft, aber das ist ja irgendwie auch nur ein weiterer Baustein. In anderen Szenen ist es ja ganz ähnlich.
Ja.
Also ich habe nur das Gefühl, dass wir alle irgendwo eingeimpft bekommen haben, dass man Männern gefällt.
Mhm.
Bei mir vielleicht eher optisch. Oder dann mit meinem Musikgenörde so.
Mhm.
Das, was ich ja früher auch dann stärker hatte, dass mir das wichtig war, dass Männer wissen, dass ich mich mit Musik auskenne und so.
Ja.
Und dann ist natürlich schwer zu sagen, ist es jetzt Henne oder Ei? Ist
ja,
es halt
voll.
Einfach so, weil die Szene halt männlich ist? Oder ist es halt so, weil es halt... Da kannst du wieder anfangen. Warum ist die Szene männlich? Warum? Also,
genau.
Das war jetzt nur meine Frage, ob es jetzt dann, genau, ob es jetzt darum geht, dass man irgendwem optisch gefällt oder mit dem, was man tut.
Mhm.
Das ist, finde ich, ein sehr, sehr schwierig, auch hinter sich selber zu steigen.
Ja, voll. Absolut.
Weil du kannst ja nicht mehr auseinanderklamüsern, was ist jetzt meine Sozialisierung?
Ja.
Was ist halt so, einfach weil es so ist.
Was mag ich so? Wie will ich mich präsentieren?
Genau.
Das kommt ja auch dazu. Also, manche präsentieren sich freizügiger, manche präsentieren sich weniger freizügig. Genau, wie ist man sozialisiert? Auf was hat man Bock? So.
Und auch die Frage, wie wäre ich jetzt auf der Welt, Gedankenexperiment, wenn es nur Frauen gäbe?
Mhm.
Also bei mir wäre das dann zum Beispiel... Wie würde ich mich anziehen?
Mhm.
Würde ich mich noch so stark schminken? Würde ich das dann alles noch so machen? Genauso. Oder wäre es
halt
entspannter?
Das ist einfach voll die krasse Frage. Das ist, hey, und...
Das ist voll die Hirn. Da spreizt das Hirn auf.
Ich finde, man darf nicht vergessen, dass Anziehung und Sex auch geil ist.
Ja, voll.
Also,
genau, das darf man ja auch nicht. Da müssen wir jetzt alle nicht rumlügen.
Genau, ich will ja, um Gottes Willen, das war ja ganz furchtbar. Und ich hoffe ja auch, dass bei den Frauenfäten dann zumindest ein paar Lesben zu sich gefunden haben und ein bisschen rumknutscht haben. Und dass das alles nicht irgendwie voll die biedere Veranstaltung war. Weil ich finde, die Essenz des Ganzen ist ja wirklich Grundemotionen, Grundaffekte. Dass man Bock aufeinander hat.
Ja,
so.
Voll.
Und ich glaube,
es ist ein riesiges Spannungsfeld. Ja. Ich finde es extrem schwierig. Also ich bin da komplett verloren.
Und genau, ich bin
Cora massiert sich schon das Hirn.
Ich glaube, wenn das alles total, ich glaube, das wird es nicht geben. Ich glaube, total steriles Konzert würde es nicht geben. Ist nicht vorstellbar für mich. Genau, ich habe einen Faden verloren. Aber egal, ich glaube, du weißt, was ich meine.
Ja, ja. Also ich fände auf jeden Fall schön, wenn beides existiert.
Ja, ja. Also genau.
Und ich kann auch voll verstehen, wenn sich Frauen auf manchen Veranstaltungen nicht wohlfühlen und so eine Frauenrockfete auch mal was Entlastendes hat.
Ja.
Weil man sich denkt, heute ist mal wurscht.
Genau.
Heute mag ich einfach nur befreit Gaudi haben und kein Flirt und nicht schauen, wie wer schaut mir und wer schaut mir nicht an. Und also kann ich beides voll nachvollziehen. Aber wie gesagt, ich bin ja da auch auf deiner Seite.
Aber jetzt auch so aus Musikerinnen-Sicht, ich würde mir halt jetzt, also wenn es das jetzt heutzutage geben würde, was es ja scheinbar auch gibt, dass man halt einfach irgendwie Rockfrauenfeten macht, dann würde ich mir halt irgendwie wünschen, dass man das dann auch so aufzieht, dass man eben nicht nur Bands hat, die jetzt aus der Traufe gehoben sind und die irgendeine Musik machen, sondern auch Musik machen, die was kann. So.
Ja, das wäre nämlich noch meine eigentliche Frage vorher gewesen. Wir sind jetzt völlig in einer Paralleluniversum abgerutscht. Das war eigentlich noch meine Anmerkung vorher, weil wie du das findest, wie dieses so zustande gekommen ist, weil du ja schon eher ein Fan davon bist, dass der Mensch, der das Instrument spielt, das auch kann.
Ja, richtig.
Du bist jetzt nicht mehr so der... Also ich schwank ja immer so zwischen dem und so einem punkigen Do-it-yourself-Ansatz, wie es die Frauen da jetzt auch hatten, weil ich mir immer denke...
Ja, es ist besser, was zu machen, als nichts zu machen. Also bevor man nichts macht, weil man so perfekt sein will, wozu wir Frauen ja auch oft tendieren, ist der Perfektionismus, dass das dann alles immer super sein muss, gleich am Anfang. Ich glaube, das allein ist ja auch schon sehr befreiend, wenn man sagt, okay, let's go, wir hauen uns jetzt da einfach auf die Bühne und dann irgendwas. Finde ich geil. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt würde ich halt einfach irgendwie, wenn ich da hingehe, auf so Frauenabende, nicht nur irgendeine Musik hören, sondern einfach Qualität.
Aber warum sagst du das jetzt gleich so, als würde sich das widersprechen?
Weil ich mir nicht vorstellen kann, dass eine Band, die noch nie miteinander gespielt hat,
ach so, jetzt in dem Fall. Wir reden jetzt über den speziellen Fall.
Ja, also genau. Okay. Oh Gott, bitte mich nicht falsch verstehen.
Okay. Na, das war gut, dass du das noch geklärt hast.
Ja, nee, einfach, also ich hoffe, du weißt, was ich meine, ne? Einfach eine Band, eine richtige Band. Nicht nur irgendwas aus dem Boden gestampft ist. So.
Ja.
Weil es halt als politisches Statement finde ich das genial und geil und super, aber dann irgendwann würde ich halt einfach geil finden, wenn da einfach 7 Frauen auf der Bühne stehen, die richtig was abzehren.
Ja, verstehe ich. Ja, wie gesagt, ich bin da inzwischen ein bisschen gnädiger geworden, im Sinne von, ich muss natürlich schon cool finden, was da auf der Bühne passiert. Also ich bin immer noch eine sehr scharfe Kritikerin. Ich finde 80%. Ich finde vieles, was auf einer Bühne passiert, cringet mich out.
Mich auch. Me too.
Also und das soll nicht heißen, dass ich bin um jeden froh, der musiziert, aber vieles, was ich auf einer Bühne sehe, das kann technisch versierte Musiker sein, die mich outcringen, weil ich es einfach nicht cool finde und mir denke, oh Gott, hör auf damit, so rumzugehaben oder was weiß ich. Es kann schlechte Musik sein, es kann aber auch schlechtere Musiker sein, die so cool sein und irgendwie so einen Vibe haben, dass ich es einfach voll geil finde. Also das ist inzwischen sehr viel offener. Also es hat bei mir nicht nur mit der Virtuosität am Instrument zu tun. Mich kann auch der irgendwie Malmsteen auf einer Bühne, da kann es mir alles zusammenziehen und ich denke mir, bitte hör auf, geh runter, tu es nicht. Genau. Die haben dann tatsächlich, die Flying Lesbians haben ihr erstes Album dann ein Jahr später released.
Mhm.
Die haben die Pressungen und die Aufnahmen und alles selber finanziert. Das hat 30.000 Mark gekostet, was fucking viel Geld ist. Und das ist so viel Geld, dass sie das natürlich nicht einfach rumliegen hatten. So, sie haben sich das dann innerhalb dieser Frauenbewegung zusammengeliehen.
Mhm.
Was cool. Ja auch coole Sache ist, weil man sich da eben gegenseitig auch solchen Projekten unterstützt hat. Und ich habe dir jetzt mal ein Bild dem Artwork geschickt. Das darfst du jetzt anschauen. Und dann bitte einmal beschreiben, Cora, was du siehst.
Ja, geil. Nice, ein Stein.
Das dachte mir, dass dir das gefällt.
Es schaut aus wie ein Metal-Album.
Schon, gell?
Ja. Voll. Fuck.
Beschreib mal.
Weißt du, an was mich das erinnert? An Manowar.
An Manowar. Ich wollte gerade sagen, natürlich erinnert dich das an Manowar.
Also, okay. Wir sehen eine Doppelaxt. Eine Doppelaxt, die relativ simpel dargestellt ist. Also wirklich bloß so Konturen eigentlich eher von der Doppelaxt. Auf so einem grauen Hintergrund und hinter diesem grauen Hintergrund ist dann nochmal ein knallroter Hintergrund. Also einfach so in etwa wie, ich habe jetzt keinen besseren Vergleich, dem ersten Album von Mayhem. Da war es genauso.
Es gibt dann auch noch, ich schicke dir das mal kurz im Chat, den Link. Es gibt dann auch noch ein Cover, wo das ein bisschen schöner dargestellt ist, weil da gab es diese Doppelaxt auch in Silber. Geil.
Ja, ja.
Was natürlich noch mal viel cooler
cool.
ausschaut.
Da sieht man
ich.
Die Frauen auch. Jetzt sehe ich, wie die alle ausschauen. Sehr cool.
Genau. Jetzt im
Inlay.
Ja,
sehr cool.
Da ist es.
Okay. Und auf jeden Fall ein roter Hintergrund und oben haben wir Flying und unten haben wir Lesbians stehen. So in so einer jugendstilartigen Schrift. Genau.
Ja. Aber es schaut schon ziemlich nach True Metal aus.
Es schaut extrem nach True Metal aus.
Ich finde es ein ziemlich geiles Artwork
richtig
tatsächlich.
Cool.
Auch dieses Signalrot, das einem so richtig in den Augen brennt.
Ja, super.
Ja, das ist die Debüt der Flying Lesbians.
Sehr cool.
Diese doppelseitige silberne Axt wird auch Amazonenaxt genannt. Und soll quasi, ist so in der Frauenbewegung ein bisschen ein Symbol für die Frauenbefreiung.
Sehr cool.
Ich habe auch irgendwo gelesen, dass das für Weiblichkeit steht, weil man das optisch mit Labien assoziiert, also Schamlippen, gesagt.
Okay.
Wo ja auch sagt, naja, finde ich ein bisschen weit hergeholt.
Ja.
Aber gut, diese Axt wurde auch schon mal als Symbol für das französische Vichy-Regime und für so eine Teilströmung des griechischen Faschismus genutzt.
Okay.
Aber am meisten im kollektiven Gedächtnis eingebrannt ist die Amazonenaxt eigentlich wirklich als Symbol für die Frauenbewegung. Mhm.
Okay, habe ich nicht gewusst.
Und
cool.
Die hatten einen richtig guten Run. Die sind durch Deutschland getourt, durch Österreich und Italien und haben auch auf sehr vielen Festivals gespielt, die eben ausschließlich wirklich für Frauen waren. Da gab es scheinbar richtig viel damals. Zum Beispiel das internationale Frauencamp auf der dänischen Insel Femö oder so ein riesiges Frauenfestival in Kopenhagen. Also da waren richtig viele historische Happenings.
Sehr cool.
Und da habe ich jetzt nochmal ein paar Zitate von der Band selber mitgebracht, weil ich finde, die sind einfach cool. Also eben zum Thema Frauenbewegung. Aus diesem Zusammenhang sind wir entstanden und in diesem Zusammenhang verstehen wir uns als eine Arbeitsgruppe innerhalb der Lesben- und Frauenbewegung. Das heißt, wir machen nur für, vor und mit Frauen Musik. Einerseits, weil Musik machen für jede von uns persönlich Spaß bringt. Und andererseits wollen wir der Musik frauenspezifische Inhalte sinnlich vermitteln. Wir grenzen uns bewusst und eindeutig von Vermarktungstendenzen ab, wo Frauenbands als neue Variante zu Go-Go-Girls und Striptease das männliche Nachtleben beleben sollen. Es gibt im ganzen Musikgeschäft kaum eine Form, wo Frauen sich mehr prostituieren müssen als bei den Frauenbands, die möglichst noch oben ohne als Musikerinnen nur zugelassen und akzeptiert werden, wenn sie auch ihren Körper und ihre Sexualität verkaufen. Einige von uns haben auch von früher her Erfahrungen, als wir in Männerbands gespielt oder gesungen haben und können davon ein Liedchen singen. Du bist nur ausführendes Organ, eine mehr oder weniger attraktive Orchidee im musikalischen Salat. Du wärst mehr angeglotzt, als dass man dir zuhört. Du musst chauvinistische Texte hauchen oder schreien. Deine Stimme wird als gute Unterlage für geile Tanzschritte verwendet. Du bist eine knackige Augenweide. Das ist aber auch alles.
Also ich habe noch nie...
Eine attraktive Orchidee im musikalischen Salat. Ist
sehr,
sehr
cool,
gefreut.
Ja. Ich habe noch nie oben ohne spüren müssen, Gott sei Dank. Habe mich noch nie dazu...
Ja, nicht, aber ich habe es trotzdem gemacht.
Oh,
Habe ich auch nicht gemacht. Aber so ein bisschen nachvollziehen kann man es ja schon. Das hatten wir ja schon, dass man eben Frauen schon oft halt als ja optische Deko oder halt als attraktive Sängerin so genutzt hat, als Eyecatcher. Mhm. Und dann gibt's noch ein weiteres schönes Zitat von der Band, das auch zum Beispiel Themen wie Technik und so aufgreift. Das haben wir auch schon in mehreren Episoden jetzt besprochen, zum Beispiel eben ja in Die Frau und die E-Gitarre. Hier kommt auch ein sehr schöner Begriff vor. Ich bin gespannt, ob du weißt, welcher Begriff mir in diesem Abschnitt am besten gefällt. Weil dem Begriff gebe ich sag schon mal vorneweg, 10 von 10 Partylöwen.
Okay, bin gespannt.
Was den Frauenfesten zusätzliche Qualität gibt, ist, dass wir Frauen die männlich dominierte Musikszene aufbrechen. In der Rockmusik ist üblicherweise kaum eine Frau anzutreffen, außer als Sängerin, als erotische Zugabe. Aber eine Frau am Bass oder am Schlagzeug? Das sind Instrumente, die als typisch männlich gelten. Genauso ist Text und Komposition üblicherweise Männersache und Management erst recht. Wir haben rausgefunden, ausprobiert und gelernt, dass es anders geht. Wir schreiben und komponieren unsere Lieder selbst, wir machen die Technik alleine, sind unabhängig von irgendwelchen Plattenfirmen, managen uns selbst und spielen nur vor Frauen. Zuerst mussten wir uns mit der Technik auseinandersetzen, um unabhängig von Männern und bei Konzerten von männlichen Begleitern zu werden. Wir haben beim Zusammenstellen unserer Anlage bewusst auf den Kauf von...
Scheiße. Oh Gott.
Ja, okay, jetzt habe ich es schon verraten. Was? Wo? Welches Wort wird die Schackel jetzt wohl toll finden? Ich fange nochmal den Satz an. Wir haben beim Zusammenstellen unserer Anlage bewusst auf den Kauf von solch größenwahnsinnigen phallokratischen Powertürmen verzichtet. Wir haben eine technisch hochqualifizierte, aber kompakte Anlage. Wir können alle Instrumente, Verstärker und Lautsprecher in einen VW-Bus einladen und bei Festen mit Hilfe der Frauen im Saal relativ schnell und reibungslos auf- und abbauen. Mhm. So, wie findest du den Ausdruck?
Phallokratisch.
Phallokratische Powertürme.
Phallokratische Powertürme ist...
Ich schätze, sie meinen Fullstacks,
ja,
oder?
Eine Glanzleistung an Kreativität, kreativem Ausdruck.
Oder? Ja. Kreatives Schreiben, 10 von 10 Party.
Wahnsinn. Aber, also, phallokratische Powertürme. Okay. What would our sister Rosetta Tharpe have done? Hat die eine phallokratische Powertürme gehabt? Eher nicht, oder?
Ich glaube eher nicht. Ich meine, das hatten wir schon das Thema, dass natürlich diese ganze Technik im Rock'n'Roll und Heavy Metal sehr männlich konnotiert ist, klischeehaft männlich, diese Größe, die Lautstärke, das alles. Und ich finde es eigentlich ganz spannend, dass sie natürlich dann auch sagen, wir wollen komplett alles unabhängig machen, ja, und wir wollen auch unsere Technik selber aufbauen. Und wir wollen es so machen, dass wir es selber tragen können, dass wir es selber aufbauen können, dass wir selber drauf spielen können, ohne auf männliche Unterstützung angewiesen
aber ich kann zu sein. Ich kann mein Box auch rumtragen, ohne auf männliche Unterstützung.
Das stimmt, aber wenn du jetzt mit einem Fullstack unterwegs wärst, wäre es auf jeden Fall schon ein bisschen anstrengend.
Ja, natürlich.
Ich gehe davon aus, dass du ein Halfstack hast.
Ja, hab ich. Aber meistens bin ich nur mit meinem Topteil unterwegs, wenn überhaupt.
Ja.
Aber... Selbst wenn man nur mit...
Aber man hat natürlich auf so Konzerten damals auch echt immer selber die PA und so aufbauen müssen oft. Da haben wir echt oft die Bands selber die PAs dabei gehabt und so. Und halt eben dann auch ohne dezidierten Stagehand, Bühnentechniker und so weiter. Und ich glaube, sie meint vor allem eher auch dieser... Also man kann auch ein Konzert mit einem kleinen Kombo spielen.
Ja, klar. Total.
Also.
Das geht, wenn man, ja klar, das, absolut. Aber so ein kleiner Kombo wiegt auch was, wenn's dann guten hast. Aber
ich glaube, da geht's ja eher um diese, im Rock und Metal ja schon gern größenwahnsinnige Bühnentechnik.
Mhm. Ja.
Dieses, also ist ja schon oft auch dieses, wir klotzen statt kleckern mit unserem Equipment. Mhm. Ich meine, heutzutage sind es ja dann so, leere Marshall-Wände bei AC/DC oder sowas. Ja. bis unters Himmelszelt oder irgendwie auf Gemäude, keine Ahnung was, um das halt irgendwie so zu imitieren.
Ja.
Das schleppt ja kein Vollidiot mehr das ganze Zeug
also,
um, aber ich glaube.
Thundermother zum Beispiel, die haben richtige Wände, so Marshall-Wände. Die haben halt das quasi für sich geclaimed jetzt so, ne? So geht's natürlich auch. Und
voll, ich finde es auch immer noch, ich bin da immer hin und her gerissen zwischen geil,
ich mag
Marshall Full Stack.
Ich finde das voll geil, wenn ich voll oblassen werde von einem Full Stack. Also das ist der Oberhammer.
Aber inzwischen bin ich mit meinem kleinen Engeli und meiner kleinen Engelbox auch voll happy und das ist auch gut laut.
Ich auch, und absolut. Und es ist...
Da schäme ich mich
also,
auch nicht dafür.
Also jetzt jeden Feminismus jetzt dahingestellt, es reißt sich einfach einfacher damit, ne? Also ich kann meinen fetten Powerball umeinander zirgen, das geht schon, das ist halt dann mit einiger Kraftanstrengung verbunden. Aber mein Ironball lässt sich halt rumtragen wie so ein Toaster. Und
ja.
Na klar.
Ja, das haben sie ja auch gesagt. Also es passt halt alles in einen VW-Bus. Mhm. Ist natürlich einfach praktisch. Ja. Und ich fand, wie gesagt, diesen Ausdruck fand ich Wahnsinn. Und dass viele Dinge, die in der Rockmusik passieren und auch wie die Instrumente gespielt werden und so, dass das ja vermeintlich sehr männlich geprägt ist. Wobei wir ja beim letzten Mal schon drüber gesprochen haben, dass es ja eigentlich von Sister Rosetta Tharpe ganz viel kommt und dadurch ja eigentlich theoretisch weiblich geprägt ist. Aber das hat sie ja noch nicht so rumgesprochen.
Genau.
Das fand ich auf jeden Fall super spannend, weil sie halt auch da gibt es dann auch die Zilli Rentmeister, die ist auch Kultur- und Kunsthistorikerin und war dann lang auch in der Uni in Erfurt, glaube ich, und hat da Gender Studies gelehrt. Die hat dann eben auch mal in so einer Lesung 85 gesagt, wir lehnten diese machohaften Gesten von Männern ab, die ihre Instrumente wie Geschlechtsorgane benutzen. Ja. Und ein Konzert, jetzt ist auch wieder, ich zitiere hier, gell Leute, es habe nicht ich gesagt, ich zitiere. Und ein Konzert wie einen gewalttätigen Geschlechtsakt und als Unterwerfungsritual aufführten. Ist natürlich schon auch eine
Meinung. Na klar, das ist eine feministische Band und die haben das ja auch so durchziehen wollen.
Ja.
Also.
Aber so in den Grundzügen haben wir das ja schon auch mal so besprochen. Mhm. Wir haben es nur nicht so stark, mit so starken Worten beschrieben. Mhm. Was mich fast schon ärgert, dass das nicht auf meinem Mist gewachsen ist, das so zu beschreiben. Du hast ja vorher schon gesagt, es scheint aus wie so ein True-Metal-Album-Cover, aber musikalisch waren die Flying Lesbians auch eigenen Aussagen eher einfach gestrickt. Die haben sich dann schon entwickelt, aber wie gesagt, über Nacht zusammengefunden. Und es war halt so dem Zeitgeist entsprechend zwischen Rock'n'Roll, Folk, Blues angesiedelt. Und die Texte waren auf Englisch und auf Deutsch. Und die Texte standen im Vordergrund und vor allem halt die weibliche Perspektive in den Texten. Und es ging halt wirklich darum, einen konkreten Gegenentwurf zur männlich geprägten Rockmusik zu machen. Also es ging nicht darum, sich da eine kleine Nische rauszuschnitzen oder den Kontakt zu suchen. Also halt dieses, dürfen wir auch dabei sein, sondern es ging wirklich eigentlich darum, so ein Paralleluniversum für Frauen zu erschaffen. Und haben wir ja vorher schon drüber gesprochen, das kann man jetzt finden, wie man will. Aber irgendwie gerechtfertigt finde ich's schon. Da muss man ja niemanden reinzwingen, aber als Angebot finde ich's schön, wenn es sowas gibt.
Absolut, und ich glaube, in der damaligen Zeit war das auch nur so möglich, ein Paralleluniversum aufzubauen und es einfach so durchzuziehen, wie man sich das vorgestellt hat. Ich glaube, da musste man einfach auch so radikal sein, auch die Texte so radikal formulieren, um ein Statement zu setzen.
Ja, und zum Thema eben aktive Frauen in der Rockmusik, weil es die ja bis heute weniger gibt als aktive Männer und damals natürlich noch weniger, spricht sie halt auch Sachen an, die wir auch schon mal so angerissen haben immer wieder. Sie sagt, die Mechanismen hängen sicherlich auch damit zusammen, dass Frau es nicht gewohnt ist, sich selbst etwas zuzutrauen, dass viele von uns in unserer Kreativität beschnitten und eingeengt worden sind, uns unser Selbstbewusstsein geklaut wurde und wir dann entweder mit Bewunderung reagieren, auch wenn wir andere Frauen treffen, die was machen und die uns dann unheimlich weit weg vorkommen, was ich sehr nachvollziehbar finde, oder als Kehrseite derselben Medaille eine unheimliche Aggression dagegen entwickeln, dass Frauen da was machen und unheimlich genau aufpassen, wo genau diese Frauen was falsch machen, was für Arschlöcher
schlimm ist
eigentlich.
Hatten. Was eigentlich das Schlimmste ist, was passieren kann, ist dieses Konkurrenzgehabe unter den Frauen innerhalb von der Musikszene, weil es sowieso so wenig gibt und die sich dann oft gegenseitig noch fertig machen.
Ja, weil man das Gefühl hat, es gibt halt nicht Platz genug für alle. Weil man halt so einen Exotenstatus hat. Kennt man ja heute auch noch. Da gibt's ja heute sogar Bezeichnungen dafür, offizielle. Pick-Me-Syndrome.
Ach echt? Wusste ich gar nicht.
Heißt das Pick-Me-Girl. Weil sie sich bei Männern, denen es besonders wichtig ist, bei Männern gut anzukommen und dann quasi so misogyne Kommunikationsstrategien übernehmen. So wenn eine Frau sowas sagt zu Typen, mein Gott, Weiber, ich bin ja überhaupt nicht so, ich bin ja so ein richtiges, dieses, wenn man sich da so an diese Männerwelt so anbietet, indem man andere Frauen schlecht macht. Da zum Beispiel die Comedian Caroline Kebekus hat ja auch das Buch geschrieben, es kann nur eine geben. Da geht es auch genau darum, dass man oft das Gefühl hat in so Nischen, da ist nur Platz für eine Frau, für eine Metal-Gitarristin, für eine Rock-DJ, für eine Musikjournalistin. Und ich habe gerade auch erst das Buch Sorry Not Sorry von Annika Landsteiner gelesen. Da geht's um weibliche Scham. Das ist auch sehr interessant. Und das sind ja irgendwie Themen, die seit Anfang der Frauenbewegung präsent sind und sich bis heute nicht in Luft aufgelöst haben. Die Flying Lesbians haben sich aber schon aufgelöst. Geile Überleitung.
Shake Masterin der Überleitungen.
Super. Und zwar haben die sich schon 1977 aufgelöst.
Schade. Warum?
Also haben auch nur dieses eine Album rausgebracht. Ja, aufgrund, wie es halt so ist, musikalische und bandinterne Uneinigkeiten. Und auch, weil so diese Euphorie dieser Bewegung gegenüber so ein bisschen, der Bewegung ist ein bisschen die Luft ausgegangen. Zu der Zeit. Und einige Bandmitglieder haben dann auch in anderen Gruppen weitergemacht. Die Svetlana zum Beispiel, die war ja die Drummerin und Sängerin. Die hat danach noch mit ihrer Lebensgefährtin als Duo namens Cora
gewirkt. Okay. Was das mal anschauen. Das zu bedeuten
vielleicht
hat.
Ist das eine meiner nächsten Folgen, das Duo Cora. Und genau, die Zilli Rentmeister ist, habe ich ja schon gesagt, die ist Kultur- und Kunstwissenschaftlerin und hat auch das Buch zum Beispiel Sounds of the Women's Movement geschrieben. Und dadurch, dass da auch so viele intellektuelle Damen dabei waren, ist es ziemlich geil, weil das alles saugut dokumentiert ist.
Ah, sehr cool.
Also auf der Website, wer sich da noch ein bisschen mehr reinlesen möchte, das sind flying-lesbians.de. Da ist die ganze Frauenbewegung aufgearbeitet. Da sind alle Bandmitglieder aufgezählt. Da sind alle Lyrics von diesem einen Album niedergeschrieben. Also das ist so gut dokumentiert und das finde ich so cool, weil das aus erster Hand ist und man das bei so Fällen, die schon so länger weg sind und auch bei so Nischenphänomenen, die es nur ein paar Jahre gab, hat man oft das Problem, dass man gar nichts findet. Und hier, also diese Website, das ist echt wert, dass man sich mal durchklickt, weil das sau spannend ist, was da alles geschrieben steht. Und möchte dann diese Episode nochmal mit einem kurzen Zitat eines Songtexts abschließen. Und zwar von den Flying Lesbians der Song Matriarchatsblues.
Geil.
Was ich wirklich cool finde.
Sehr cool.
Und der Text hat schon auch zu mir gesprochen. Den finde ich echt cool. Und das ist auch eine gute Bluesnummer. Und der Text geht so. Das ist auch der Text vom gesamten Song, also mehr Text gibt's nicht. Wir sind 1 Million Jahre alt. Doch was haben wir daraus gelernt? Wir durften nie wir selber sein, die Zeit vergeht, wir sind uns noch so fern. Und wir träumen dann vom Matriarchat, von Amazonen und Sirenen und von Lilith, die erste Menschin war. Von ihrer Stärke blieb uns wenig. Wir sind 1 Million Jahre jung, doch alt genug, um zu kapieren, dass wir Frauen klar zusammengehören. Denn außer Männern haben wir nichts zu verlieren.
Oh. Hammer.
Und ich finde den Text wirklich, der gefällt mir gut. Ja, er ist auch sehr plakativ, aber ich finde auch, er hat irgendwie was sehr Poetisches.
Total, mit Lilith und so.
Und genau Lilith war auch so ein Punkt, wo ich mir dachte, finde ich sau cool, dass Lilith hier erwähnt ist, weil das auch ist auch so eine Frauenfigur, die mich sehr interessiert.
Mhm. Absolut.
Das ist eine sehr spannende Story, finde ich.
Ja, der weibliche Teufel sozusagen. Ja.
Genau. Ja. Die war ja die böse Frau. Mhm. Und dann haben es die Eva geschickt.
Ah, ja, ja,
genau, so war das. Lilith war ja quasi die erste Frau eigentlich von Adam.
Ja, stimmt.
Und die wollte sich aber nicht unterjochen lassen.
Mhm.
Und deswegen finde ich die sehr spannend. Und die schwebt mich auch schon länger im Kopf rum, die Lilith. Da habe ich auch schon mal angefangen, einen Songtext drüber zu schreiben, aber habe das irgendwie nie weiter verfolgt. Und dachte mir aber, vielleicht ist Lilith auch mal eine gute Figur für unseren Podcast.
Aber hallo, 100%.
Ja, und genau. Das war jetzt, wie gesagt, ein sehr kurzer Abriss dieser Band. Klickt euch unbedingt durch die Website.
Super cool.
Auch durch die ganze Historie außenrum. Da gibt's auch geile Flyer und Fotomaterial von damals, auch von diesen Rockfeten, so selbstgestaltete Flyer und so. Also die haben das irgendwie alles archiviert und ins Web gestellt. Finde ich sehr cool. Und hört auch gerne mal die Platte durch.
Ja.
Ist sehr interessant.
Voll. Also du hast mich angefixt.
Ja, und wie gesagt, ich finde es echt Wahnsinn, weil, also, das ist komplett an mir vorübergezogen bis jetzt.
Also, man kennt natürlich Tonsteine, Scherben. Klar, genau. Die kennt man. Aber alles andere, natürlich gibt's nur ein paar mehr aus der Zeit und so, aber The Flying Lesbians waren mir bis jetzt noch kein Begriff.
Nee, und vor allem auch diese, also klar, Frauenbewegung und diese Abtreibungsgeschichte und so, das ist mir schon auch ein Begriff gewesen, aber auch das, wie prägend das auch für die Zeit war und wie viele wirklich ja auch so Veranstaltungen und Organisationen und wie stark diese Frauenbewegung da zu der Zeit war, das hat mich dann doch etwas überrascht, weil jetzt dachte ich eigentlich schon ein bisschen was über Feminismus und so zu wissen, aber dass das mal eine Zeit lang, so ein paar Jahre wirklich so im Vordergrund war, finde ich eigentlich total schön.
Ja, es ist schön, aber gleichzeitig auch schade, dass sich seitdem nichts bewegt hat, ne?
Ja, das ist halt
oder sich immer weniger bewegt oder, also ich hatte ja jetzt irgendwie mehr so das Gefühl, ja, endlich bewegt sie was so und also bei so Flinter und allem Möglichen, aber das hat es ja alles scheinbar schon mal gegeben.
Ja, genau.
Also,
das war bei mir auch so, weil ich mir dachte, ach so,
ja,
das gab es ja genau so schon mal in viel größer und dann ist es ja wieder irgendwie in der Versenkung verschwunden und jetzt machen wir es halt immer noch oder wieder, weil es es auch immer noch braucht, aber genau, ich finde auch dadurch, dass man sich denkt, ach, das gab es vor 55 Jahren schon.
Hm. Schlimm.
Fragt man sich, wo der Fortschritt hin ist in dem Bereich.
Ja, das ist echt, oh Gott, oh Gott.
Sorry, ich wollte jetzt auch keine schlechte Stimmung machen.
Nee,
nee. Bin mit meinem Weltschmerz zurzeit eh schon wieder, muss ich mich zusammenreißen, dass ich nicht alle mit reinziehe in mein schwarzes Loch.
Oh, Shake.
Aber nichtsdestotrotz, ich fand das Thema sehr spannend.
Ach ja, voll. Und vor allem auch mal irgendwie cool, eine deutsche Band, so richtig eine deutsche Band jetzt mal vorgestellt bekommen zu haben. Finde ich auch richtig cool.
Und wie gesagt, da gibt's noch ein paar aus diesem Dunstkreis dann. Und mit einer von diesen Dunstkreis-Bands wollte ich eigentlich anfangen, weil ich so ein sehr schönes Büchlein habe, wo in so kurzen Essays eben auch Frauenfiguren vorgestellt werden aus der Musikszene. Und da war dann eine Band, die kannte ich auch nicht. Und dann dachte ich mir so, aha, das klingt spannend. Und dann habe ich eben zu dieser Band recherchiert und dann bin ich auf die Flying Lesbians gestoßen und dachte mir, jetzt lege ich erstmal den historischen Grundstein ein bisschen.
Ja, cool.
Und dann kann man sich da immer wieder drauf rückberufen, kann man die Leute immer wieder zurückschicken und sagen, also
genau,
hört euch erstmal die Folge an und dann reden wir weiter. Genau.
Sehr cool.
Ja. Und das waren die Flying Lesbians, Bandname 10 von 10 Partys.
Ja, aber hallo.
Mit ihrer doppelseitigen Metal-Axt auf dem Cover-Artwork.
Richtig, richtig
cool.
Der
Joey DeMaio ist bestimmt neidisch auf das Cover-Artwork.
Also, der hätte es auf jeden Fall nicht besser hingekriegt. Definitiv. Nee.
Ja, Cora, hast du schon was im Ausblick?
Du, ich bin immer mal wieder so am Schauen und mir Gedanken machen, aber so richtig ein Thema habe ich noch nicht. Muss ich mal gucken.
Ja, wir sind ja auch wieder ein bisschen am Vorproduzieren. Ja. Deswegen haben wir auch noch ein bisschen Zeit.
Ja, genau. Aber auf jeden Fall wird's fetzig, wie immer.
Sehr gut. Sehr, sehr gut.
Das weiß ich jetzt schon.
Ich dachte mir auch, ich habe in anderen Podcasts gehört, dass sie dann auch ab und zu ihre HörerInnen so auffordern, ihnen gute Sternebewertungen bei Spotify zu geben. Leute, macht's das gern, wenn ihr unseren Podcast mögt. Ich habe gehört, 5 von 5 Partylöwen soll man Schneeweiß und Rosenrot geben.
Und natürlich Reminder, wenn es sich einrichten lässt, einfach auf Lautstärke 1 die ganze Nacht unsere Episoden hören.
Voll gut.
Genau.
Ja, wir würden so gern mal wieder in die Charts.
Ja, voll.
Oder?
Da war's voll
das
schön.
War so schön. Ja. Hat uns richtig gut gefallen. Also Leute, katapultiert uns mal wieder in die Charts rein. Ah ja, und folgt uns natürlich bei Instagram. Schneeweiß und Rosenrot _Podcast.
Ja, voll. Von immer.
Weil da gibt's fetzige Videoausschnitte von uns zu sehen.
Genau. Und kommentieren und sagen, was euch auf der Seele brennt.
Und gerne teilen, wenn es euch gefällt, weil wir sind ein kleiner, windiger Do-It-Yourself-Podcast. Wir können echt jede Unterstützung brauchen.
Genau.
So, und jetzt ist vorbei mit der Bittstellerei. Genug damit.
Genug damit.
Jetzt verabschieden wir uns von euch und bedanken uns wie immer fürs Zuhören.
Genau, vielen herzlichen Dank. Und bis in 2 Wochen.
Immer dienstags. Bis dann. Servus.
Servus, Pfiat euch.